You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Die aktuellen Ereignisse und Debatten in der Bundesrepublik Deutschland legen es nahe, dass wir uns hier noch einmal mit einem zentralen Thema beschäftigen, dem Mordfall Walter Lübcke. Wir wollen dabei nicht einfach wiedergeben, was in den anderen Medien ohnehin erzählt wird, sondern wir wollen den Mordfall Walter Lübcke in einen weiteren Kontext rücken. Dazu gehört auch noch einmal die Erinnerung an den NSU-Komplex und an rechtsterroristische Gruppierungen, die auch nach der Enttarnung des NSU entstanden sind und agiert haben. Denn eine Bedrohungslage bestand längst, bevor Walter Lübcke ermordet worden ist.
Wir führen ja da gerade in der Öffentlichkeit eine Diskussion, die eine, man möchte fast sagen, so etwas wie einen Knick in der Optik hat. Man muss sich vor Augen halten, dass wir seit etwa 3 Jahren die Situation haben, dass immer wieder rechtsterroristische Kerngruppen auffliegen, die dann durch die Generalbundesanwaltschaft angeklagt werden. Also nur noch mal erinnern an die Gruppe Old School Society. Gut, da hat jetzt nicht die Bundesanwaltschaft das geführt, aber Old School Society, Gruppe Freital und Revolution Chemnitz, das sind ja alles aggregierte neonazistische Kerne, die zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben die Zeit für gekommen sahen, zur Gewalt zu greifen oder Attentate, Anschläge vorzubereiten. Und das heißt, eine isolierte Diskussion jetzt darüber zu führen, dass wir es mit Einzeltätern, mit einem Einzeltäter zu tun haben, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist insofern absurd, weil die Gefahr droht, dass der Vorlauf und der Kontext dieses Ereignisses ausgeblendet wird, und muss einfach konstatieren, dass wir es mit einer rechtsterroristischen Bedrohungslage zu tun haben, die aber in der Gesellschaft nicht adäquat wahrgenommen wird.
Das sagt David Begrich vom Verein Miteinander in Magdeburg, der uns hier entscheidende Stichworte an die Hand gibt. Jenseits der konkreten Aufklärung der Ermordung von Walter Lübcke muss es um eine Auseinandersetzung mit rechtsterroristischen Strukturen gehen. Es muss um die Bedingungen gehen, die rechte Militanz und Rechtsterrorismus möglich machen. Zum Zeitpunkt der Ermordung Walter Lübkes liegt der Urteilsspruch im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht fast ein Jahr zurück. Hinterbliebene der NSU-Opfer und antirassistische Gruppen hatten damals kritisiert, der NSU-Prozess hat keine Aufklärung gebracht. Mit der Verengung auf ein Kerntrio mit wenigen Unterstützern sind zentrale Aspekte des NSU-Komplexes ausgeblendet worden. Dass es weitere Mittäter gegeben haben muss, dass die exemplarisch verurteilten Helfer nur geringe Strafen erhalten haben, das hat eine Signalwirkung. Rechtsterrorismus hat kaum Konsequenzen für die Strukturen, von denen er ausgeht.
Das zeigt natürlich jetzt auch der aktuelle Mordfall, der aktuelle rechte Terror, dass es, wenn man das Netzwerk des NSU und das rechtsterroristische Netzwerk in Deutschland nicht aufdeckt und nicht zerschlägt, dann kommt es eben zu weiteren Morden. Und das ist auch eine Konsequenz daraus, dass das NSU-Netzwerk nicht ermittelt, nicht verurteilt wurde.
Das sagt Caroline Keller vom Dokumentationsprojekt NSU Watch. Dass NSU-Unterstützungsstrukturen tatsächlich nicht zerstört worden sind und dass sie nach wie vor agieren, davon weiß Hanna Zimmermann zu berichten. Sie ist an einem zivilgesellschaftlichen Projekt in Chemnitz und Zwickau beteiligt, das sich um eine weitere Aufarbeitung des NSU-Komplexes bemüht.
Das lokale Unterstützungsnetzwerk des NSU ist weiterhin zum Teil aktiv, ist auf jeden Fall noch wohnhaft in Sachsen. Und wir wissen auch eben in weiteren Verwicklungen zu rechten Vereinen, Personen aus dem NSU-Unterstützungsumfeld tauchen auf bei sogenannten Zeitzeugenvorträgen, wo Holocaust-Leugnerinnen geladen werden, bei rechten Konzerten. Es gab in Lukau in diesem Jahr im März ein geheimes Combat-18-Treffen, wo auch eben wieder Personen aus dem NSU-Unterstützungsumfeld auftauchen. Also Sachsen bleibt weiterhin ein relevantes Gebiet für diese Strukturen.
Gerade das Combat-18-Treffen in Mücka im März dieses Jahres macht die Kontinuitäten deutlich, mit denen rechtsterroristische Strukturen agieren. Das Recherchenetzwerk EXIF hat ein Foto dieses Treffens veröffentlicht, auf dem möglicherweise Stefan E. zu erkennen ist, der Hauptverdächtige im Mordfall Walter Lübcke. Die ermittelnden Behörden haben die Identität von Stefan E. und der Person, die auf dem Foto zu sehen ist, wiederum in Frage gestellt. Unabhängig davon, Combat 18 ist eine Struktur, die eine direkte Verbindung mit dem NSU aufweist.
Da waren eben auch Personen, die bereits im NSU-Unterstützungsumfeld eine Rolle gespielt haben und namentlich bekannt sind, in Untersuchungsausschüssen bereits gefallen sind oder sogar halt auch vor Prozess geladen waren. waren dort auch anwesend, wo man halt auf jeden Fall diese Kontinuität sieht. Also Combat 18 ist ja der bewaffnete Arm von dem Blatt in anderen Netzwerk und das Blatt in anderen Netzwerk ist eines der zentralsten Unterstützungsumfelder des NSU. Daneben hat sich ja auch jetzt also an dem aktuellen Beispiel von Lübcke ja auch gezeigt, er stand ja selbst auch auf der Todesliste des NSU und der mutmaßliche Mörder hatte eben auch Kontakte in das Combat 18 Netzwerk, unter anderem nach Dortmund und Kassel, und da sind Namen jetzt gefallen in der Presse, die wir auch schon eben aus NSU-Untersuchungsausschüssen kennen und wo es ganz starke Verbindungen beispielsweise zu Kampfsport-Events gibt nach Sachsen, so, wo auch sozusagen diese Kontinuitäten sichtbar werden. Ja, ansonsten ist es auch so, dass wenn wir beispielsweise Vorträge machen, durchaus auch mal dort Personen auftauchen in Chemnitz, die aus genau dem Umfeld kommen, also die damals bester Freund von Uwe Mundlos waren und auch vor Gericht als Zeugen geladen waren, die dann auch mal gerne versuchen, unsere Vorträge zu besuchen. Also das ist dann schon lokal sehr nah alles.
Der NSU-Komplex ist nicht zerstört. Seine Zusammenhänge sind vor Gericht nicht aufgeklärt worden. Der Verfassungsschutz hatte das Umfeld des NSU mit V-Männern durchsetzt, die wiederum diejenigen Strukturen aufgebaut haben, aus denen der NSU später hervorgegangen ist. Der Verfassungsschutz hat seine V-Männer protegiert und immer wieder vor Strafverfolgung geschützt. Letztlich hat er auch die Aufklärung des NSU-Komplexes aktiv behindert. Und dies hatte für den Verfassungsschutz keine Konsequenzen.
Die Ämter für Verfassungsschutz wurden mit größeren Kompetenzen und mehr Geld ausgestattet, weil man dann behauptet hat, im NSU-Komplex die Ämter seien auf dem rechten Auge blind gewesen und sie hätten gar nicht genug Kapazitäten gehabt, um zu der Szene und so zu arbeiten. Das stimmt einfach nicht. Dieses auf dem rechten Auge blind, das hat sich als falsch eigentlich erwiesen, obwohl es immer noch in aller Munde ist. Die hatten ja die Neonazi-Szene sehr gut im Blick. Die hatten überall ihre Quellen, nämlich das ganze Material, wie eben solche Fanzines, der Weiße Wolf, von ihren V-Leuten liefern lassen. Es waren über 40 V-Leute im NSU-Komplex involviert, soweit wir jetzt eben wissen. Die haben einfach nicht die Informationen zum Beispiel entsprechend weitergegeben, die zur Erfassung des NSU hätten führen können. Also das sehen wir in Sachsen, dort hätte es die Möglichkeiten gegeben, den NSU festzunehmen in der Anfangsphase in Chemnitz, aber das ist eben verhindert worden oder beziehungsweise ist nicht geschehen, auch aufgrund des Handelns des Verfassungsschutzes. Und trotzdem ist die Lehre eben daraus nicht, den Verfassungsschutz abzuschaffen, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, die Bevölkerung vor rechten Terror zu bewahren, zu schützen. Das sehen wir auch jetzt wieder am Fall Walter Lübcke, dass die Behörden da offensichtlich nicht in der Lage sind oder willens sind, die Bevölkerung vor rechten Terror zu schützen. Trotzdem gab es da mehr Kompetenzen. So. Und auch bei der Polizei, also man erlebt immer noch oder es gibt immer noch sehr viel institutionellen Rassismus, vielleicht ist er auch sogar ausgebaut worden. Dann kommt ja noch der ganze relativ jetzt neu bearbeitete Komplex rein. Die Rechten in den Behörden selbst, also das heißt die Erfahrung mit NSU 2.0, wo eben Menschen aus dem Polizeiapparat in Frankfurt, die Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess, Seda Bascha-Yildiz, per Fax bedrohen, ihre Familie massiv bedrohen, das ist noch nicht aufgeklärt, die Festnahme in Mecklenburg-Vorpommern von SEK-Beamten, die Munition horten, um an einem Tag X loszuschlagen gegen ihre politischen Gegner und Gegnerinnen und das gleichzeitig auch die ähnlichen Strukturen in der Bundeswehr, die damit verbunden sind. Also das heißt, das ist noch ein neuer Komplex, der jetzt erst am Anfang steht, der viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit braucht, denn das sind Menschen, wenn die ihre rechten Terrorideen in die Tat umsetzen, ihre Ideologie in die Tat umsetzen, dann haben die ja ganz andere Ressourcen als sozusagen normale Neonazis. Die müssen sich nicht erst über komplizierte Wege die Waffen beschaffen, sondern die haben die einfach schon, die haben die Uniform und so weiter. Also da ist etwas aufgegangen in den letzten Jahren, was sehr viel Aufmerksamkeit braucht und was eben auch nochmal ein Licht auf die Behörden und ihre Fähigkeit und Nichtfähigkeit, rechten Terror zu bekämpfen, aus unterschiedlichen Gründen eben beleuchtet. Und da muss jetzt eben entsprechend Aufklärung, Druck und Veränderung her. Das zeigt sich in diesen Tagen extrem deutlich.
Der NSU-Komplex ist nicht zerschlagen. Es gibt rechte Strukturen in der Polizei und in der Bundeswehr, in den Geheimdiensten möglicherweise Sympathisanten. All dies gehört zu einer Bedrohungslage, die in der Gegenwart zu verorten ist. All dies ist Teil eines gesellschaftlichen Vorgangs, zu dem auch die fehlende Aufarbeitung des NSU-Komplexes gehört. Eine umfassende Aufklärung steht aus.
Das eine ist ja sozusagen die Aufklärung an sich, die braucht man. Das andere sind aber die Konsequenzen oder beziehungsweise das, was wir jetzt sehen, was die Konsequenzen aus der Straf- und Konsequenzlosigkeit für die Behörden und für die Neonazi-Szene ist, die einfach so weitermachen und weiterhin ihre Ideologie in Mord umsetzen. Es gibt beständig die Möglichkeit von Behördenseite, die Neonazi-Szene zu zerschlagen und zu entwaffnen. Davon gehe ich einfach fest aus. Es ist nach der Selbstaufdeckung des NSU nicht passiert. Es ist nach Ende des Prozesses nicht passiert. Es ist nach der Veröffentlichung durch antifaschistische Recherchen im letzten Jahr über das Netzwerk von Combat 18 nicht passiert. Das ist eben ein riesiges Problem und da braucht es Druck, den es auch dieser Tage gibt, um das Netzwerk aufzuklären, um das offenzulegen, die Involviertheit der Behörden offenzulegen. Und eigentlich bräuchte es eben natürlich die Aufarbeitung von gesamtgesellschaftlichen Rassismus, der den NSU-Komplex mitgetragen hat, dass diese Komponente aus rechten Terror rausgenommen wird, dann die Aufarbeitung des Verhaltens der Behörden, dass sozusagen das nicht noch einmal passieren kann und eben die Zerschlagung der Neonazi-Szene. Und das kann eben über die Aufklärung des NSU-Komplexes entsprechend geschehen, wenn man da die richtigen Lehren daraus zieht. Das muss sein, aber momentan sehen wir das leider nicht. Aber wir versuchen natürlich in diese Richtung entsprechend zu arbeiten und da immer mehr Fakten ans Licht zu zerren. Und über die letzten Jahre, man muss es schon so sagen, ist es ja auch gelungen, das zu tun durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von den Untersuchungsausschüssen, den Engagierten, von Antifaschisten, Antifaschistinnen, Journalisten, Journalistinnen, der Nebenklage, ist es uns ja gelungen, weite Teile des NSU-Komplexes durchaus aufzudecken. Und das muss man auch an dieser Stelle konstatieren, dass wir sehr viel mehr rausbekommen haben, als die Behörden jemals wollten, dass wir rausbekommen. Davon gehe ich aus. Also insofern ist es immer ein geteiltes Fazit der letzten Jahre, was man jetzt ziehen kann, obwohl wir natürlich weiterhin mittendrin sind und weiterhin da entsprechend dran arbeiten, dass da mehr rauskommt.
Die fehlende Aufklärung und Zerschlagung des NSU-Komplexes ist einer der Faktoren, die den Mord an Walter Lübcke mit ermöglicht haben. Dass der Mörder ein extrem Rechter ist, mit einer langen Vergangenheit als organisierter Neonazi, das hat in der Öffentlichkeit zu einem Aufschrei geführt. Auf einmal ist er wieder da, der Rechtsterrorismus.
Diese Wortmeldung, die Tage, der Terror ist zurück von rechts und ähnliches, die sind wirklich auf den ersten Blick unverständlich. Aber wenn wir uns dann nochmal die letzten Jahre vor Augen führen, so doch nicht überraschend. Also es gibt sowohl in der Politik wie in der Gesellschaft kaum einen Begriff von Rechtsterror und die Taten werden, wenn überhaupt wahrgenommen, verdrängt als Einzeltaten und dann oft von psychisch stabilen Tätern. Da gibt es vielfältige Entschuldigungen, die wir dann immer wieder zu hören bekommen, auch in den Medien leider. Jemand, der aus privatem Erleben, aus privater Wut gehandelt hat oder aus dem Trinkermilieu stammen soll und ähnliches mehr.
Das sagt Martina Renner. Sie ist stellvertretende Parteivorsitzende der Linkspartei und Abgeordnete im Bundestag. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehört auch immer wieder die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Auch im Fall Walter Lübcke entsteht derzeit in vielen Teilen der Öffentlichkeit eine Erzählung vom Einzeltäter. Bei einer Kritik an dieser Erzählung geht es nicht um eine Vorwegnahme der Ermittlungsergebnisse, sondern darum, wie eine Öffentlichkeit die Nachricht einer rechtsterroristischen Tat einordnet.
Was man ja schon sagen kann, ist die Frage, kommen solche Taten sozusagen aus dem Nichts? Und ich würde sagen, nein. Es gibt sowohl einen gesellschaftlichen als auch einen organisationssoziologischen Kontext zu diesem Mord an Walter Lübcke. Der gesellschaftliche Kontext, der liegt ja auf der Hand. Wir haben es eben seit 2015 mit einer sich verschärfenden Stimmungslage zu tun, in der rassistische und rechtsautoritäre Gesellschaftskonzepte sozusagen faktisch in die Mitte der Gesellschaft gerückt sind und dort diskutiert werden als eine legitime politische Handlungsoption einerseits und auf der anderen Seite haben wir es eben mit einer aggregierten Neonazi-Szene zu tun, die, wie wir ja in den letzten Jahren auch gesehen haben, eine zunehmende Gewaltbereitschaft aufweist, bei der immer wieder Waffen gefunden werden, wo immer wieder im Internet zu lesen ist, dass es dort Selbstradikalisierungsprozesse gibt, die über Chatgruppen laufen, die über Vernetzung laufen. Und das heißt aus meiner Sicht, dass die Frage, ob Stefan E. als Einzeltäter gehandelt hat, das müssen die Ermittlungen ergeben. Aber der Kontext ist doch deutlich. Der Kontext ist doch, wir haben es in Deutschland mit einer Bedrohung durch rechten Terror zu tun, die immer nur dann öffentlich aufblitzt, wenn es eine aktuelle Ereignis- oder Erkenntnislage gibt.
Dabei ist die Geschichte halt nach dem NSU-Skandal weitergegangen. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil einige ja denken, da wäre eine große Lücke zwischen jetzt dem Mord an Walter Lübcke und dem NSU. Wir hatten den Anschlag in München auf 9 Migranten, Migrantinnen im Olympia-Einkaufszentrum aus rassistischem Hass heraus. Wir hatten einen Mord an einem Polizisten durch einen Reichsbürger in Oberfranken, Sprengstoffanschläge in Sachsen, auf eine Moschee in Dresden, auf Flüchtlingsunterkünfte in Freital, auf alternative Projekte. Wir hatten Angriffe auf Politiker und Politikerinnen, die sich für eine humane Flüchtlingsaufnahme eingesetzt haben, wie die Oberbürgermeisterin Reker in Köln und vieles andere mehr. Und das wird komplett ausgeblendet, weil, und das ist tatsächlich Tradition in der Bundesrepublik, geht lange zurück in die bis 80er, 70er Jahre, weil es Rechtsterror per Definition, per Selbstverständnis der Bundesrepublik nicht geben kann. Man hat sich immer nur nach sozusagen links gewendet mit dem Blick. Von dort kam die Gefahr, später Islamismus, Dschihadismus hinzugetreten. Das waren die Feinde der Demokratie, aber in der extremen Rechte hat man das so nicht gesehen.
Es gibt eben keine strukturierte, analytische, politische Diskussion über die Frage, was die Ursachen und Voraussetzungen dafür sind, sowohl auf der Ebene der Analyse des Kernbereichs der Szene, als auch auf der gesellschaftlichen Ebene.
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Wenn man zugeben würde von Politik und Behörden, dass wir rechtsterroristische Netzwerke haben, die bewaffnet sind, die Anschlagspläne hegen, die auch zur Tat geschritten sind, dann müssten sie eine erhebliche Gefährdung in der Bundesrepublik Deutschland für Menschen, aber auch für die Demokratie als Ganzes eingestehen. Und dieses Eingeständnis würde dann bedeuten, ich muss auch behördlicherseits und aber auch vor den politisch Verantwortlichen zu Maßnahmen greifen, um potenzielle Opfer zu schützen, um diese Netzwerke zu zerschlagen. Und davor scheut man sich aus vielerlei Gründen. Einmal gibt es die Eigeninteressen der Geheimdienste, die diese Strukturen seit eh und je durchsetzt haben mit Spitzel, insbesondere wenn wir zum Beispiel auf C18 gucken, das wird einer der best aufgeklärtesten Strukturen überhaupt sein.
Und wenn jetzt darüber diskutiert wird, ob Combat 18 verboten werden soll oder nicht, dann muss man natürlich immer hinzufügen, Verbote sind gut, aber sie sind nur dann gut, wenn sie dann, jedenfalls wenn sie gewaltbereite, aggregierte Neonazi-Gruppen betreffen, sind sie nur dann gut, wenn diese Strukturen nicht in andere Strukturen überführt werden. Was ich damit meine, ist das Folgende. Wir haben es zu oft erlebt, dass die Sicherheitsbehörden militant neonazistische Gruppen verboten haben und der Personenzusammenschluss dann unter anderem Namen oder in einem anderen Kontext wieder auftaucht. Und das führt mich eben zu der Erinnerung oder der These daran, dass Neonazis agieren als Weltanschauungsgemeinschaft. Sie befinden sich ihrer Selbstwahrnehmung nach im Krieg. Im Krieg gegen die offene Gesellschaft, im Krieg für die weiße Rasse etc. Und da sind eben dann Organisationsstrukturen, in denen das geführt wird, in Anführungsstrichen vielleicht zunächst erst einmal sekundär, wenn man sich selbst in so einem Weltanschauungskrieg befindet.
Bei Lübcke wird das ja ganz offensichtlich, dass die, die das Wort führen gegen Minderheiten, gegen politisch Andersdenkende, die zu Hass aufrufen, aber auch konkret immer wieder diese Vernichtungsvorstellung formulieren, die gehören weg, die gehören erschossen, die gehören auf die Straße gezerrt, dass die eben auch Mitschuld haben. Und die sitzen ja nicht nur in der AfD, wie wir wissen, die sitzen auch zum Teil in den Feuilletons, die sitzen ja auch in der sich intellektuell wehenden konservativen Rechten.
David Bekrich und Martina Renner rekonstruieren, wie die Öffentlichkeit und staatliche Institutionen die Bedingungen des Rechtsterrorismus ausblenden. Demgegenüber weisen sie auf die Kontinuitäten von rechter Gewalt und rechten Terror hin. Zu dieser Kontinuität gehört eine Ideologie, die weit über rechtsterroristische Zusammenhänge hinausgeht: der Rassismus. Es ist die Wirkmächtigkeit dieser Ideologie, die auch zu einem verzerrten Bild des Rechtsterrorismus führt.
Die Mehrzahl derer, die Opfer von rechten Gewaltstraftaten werden, sind Betroffene von Rassismus und die kommen eben in der Wahrnehmung einer Mehrheitsgesellschaft als Betroffene oder als Opfer von rechtem Terror schlicht und ergreifend nicht vor. Und sie kommen auch in der Erinnerung und in der kulturellen und politischen Repräsentanz nicht vor. Und beides ist miteinander verknüpft. Also der mangelhafte Begriff von oder der unpräzise Begriff von Rechtsterrorismus und der Frage, welche gesellschaftliche Repräsentanz hat eine Erzählung von Betroffenen und Opfern von rechten Gewaltstrafen, Terrorstraftaten.
Terrorismus und Linksterrorismus werden in einem gesellschaftlichen Bilderrepertoire gleichgesetzt. Das liegt auch daran, dass sich die politischen Morde der RAF in der Regel gegen Funktionäre des Wirtschaftslebens oder gegen Politiker gerichtet haben. Sind führende Repräsentanten der Gesellschaft von Terrorismus betroffen, wird dies als eine Bedrohung des Staates, der ganzen Gesellschaft wahrgenommen. Rechtsterrorismus richtet sich in der Regel gegen Leute, die nicht an der Spitze der Gesellschaft stehen. Die Betroffenen sind in der Regel schon vorher marginalisiert. Im Fall Lübcke hat es aber nun einen Politiker getroffen und offensichtlich fällt die Einordnung dessen schwer.
Wie stark das ist, das konnte man, glaube ich, ganz gut im Fernsehen sehen, als der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Morgenmagazin der öffentlich-rechtlichen Sender auf die Einstiegsfrage der Moderatorin nach rechtsterroristischen Straftaten davon sprach, dass mit Walter Lübcke nun erstmals seit 1945 es zu einem rechtsextremen terroristischen Tötungsdelikt gekommen sei. Und der Mann, das liegt ja nicht an seiner Inkompetenz, im Gegenteil, der Mann ist ja sehr kompetent, sondern der Punkt ist, dass es ganz offenkundig einem führenden Politiker als erstes eben einfällt, ein Deutungsmuster, nämlich zu sagen, Politiker, die Gesellschaft führt eine andere Debatte, wenn ein Politiker von Neonazis erschossen wird, als wenn Migranten von Neonazis erschossen werden. Und das schlägt sich in der gesellschaftlichen Debatte wieder und das merken wir im Moment an jedem einzelnen Tag.
Die begriffliche Unschärfe und das verzerrte Bild, das von Rechtsterrorismus in der Gesellschaft vorherrscht, gibt Antifaschisten zumindest eine Handlungsrichtlinie vor. Es muss darum gehen, vorherrschende Mythen und Bilder vom Rechtsterrorismus zu zerstören.
Von einer Vorstellung muss man sich, glaube ich, schnellstmöglich verabschieden, nämlich von der Vorstellung, es handle sich bei rechtsterroristischen Strukturen um eine Art Kleingartenverein mit einem ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden, Kassenwart und einem, der die Fahne schwenkt, sondern wir haben es bei rechtsterroristischen Strukturen mit ganz unterschiedlichen organisationssoziologischen Verfasstheiten zu tun, im Spektrum zwischen Lonely Wolf-Taten, also Leuten, die sich wie Anders Breivik oder der Täter von Christchurch legitimiert sehen, sozusagen zuzuschlagen, sich Radikalisierungsprozessen zu unterwerfen, die sie im Internet erwerben. Wir haben es aber auf der anderen Seite, wie wir bei der Gruppe Freital oder bei Old School Society auch gesehen haben, mit Gruppen und Personen zu tun, die einen Vorlauf in der Neonazi-Szene haben, die dort eben aggregierten Kernen zugehört haben, die auch eine gewisse Sozialisation in der Szene hinter sich gelassen haben. Und das heißt, es ist absolut notwendig, die Debatte um den Charakter von rechten Terror intensiver, präziser und analytischer zu führen und vor allen Dingen öffentlicher und breiter zu führen als, ich sage jetzt mal, im Spektrum zwischen einer Handvoll von Sozialwissenschaftlern und Polizeiwissenschaftlern und dann den Leuten aus den Sicherheitsbehörden. Das muss eine öffentliche Debatte sein. Und die zweite Debatte, derer es bedarf, ist sozusagen die Reflexion um der Frage, warum es offenkundig kein breiten gesellschaftliches Interesse an einer solchen Debatte gibt.
Also ich finde es wirklich angemessen und wichtig, dass es jetzt überall in der Bundesrepublik in den letzten Tagen und aber auch in den nächsten Demonstrationen geben wird. Wir brauchen eine Mobilisierung zu diesem Thema. Zentrale Forderung muss natürlich jetzt sein, dass alle Akten freigegeben werden, insbesondere die der Geheimdienste, die Aufschluss geben zu dem mutmaßlichen Täter und seinen Strukturen. Wir müssen darauf dringen, dass die Behörden die militanten Netzwerke entwaffnen. Also, dass sie sich darüber irgendwie bekümmern, irgendwie, wo illegale Waffendepots sind und wer dort legal eine Waffe besitzt, als Schütze, Jäger oder Reservist, dem gehört die Waffe abgenommen. Wir müssen das Thema Verfassungsschutz abschaffen, immer und immer wieder auf die Tagesordnung setzen, weil wir wissen, dass diese Behörde eine der wesentlichen Stellen ist, die eine erfolgreiche Ermittlungsarbeit und auch Auseinandersetzung mit Rechtsterror sabotiert. Es kann auch nicht mehr sein, dass es überhaupt noch in Rede gestellt wird, dass entsprechende Beratungsstrukturen aus den Bundesprojekten gefördert werden und die ganze Gleichsetzung Hetze auch gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten, das ist auch ein Riesenthema, solange wir nicht zu einem positiven Begriff des gesellschaftlichen Antifaschismus kommen, glaube ich, haben wir auch noch einiges an Terrain für uns zu gewinnen, weil diese Gleichsetzung ein Stück weit ja mit das Problem ist, dass man immer wieder auf so eine Phrase verfällt, wir wenden uns gegen jede Form von Gewalt und das dann dazu führt, dass man nicht in der Lage ist, von Seiten auch insbesondere der Verantwortlichen die tatsächlichen Gefährder beim Namen zu nennen und die dahinterliegenden Ideologien. Das ist zum einen der Rassismus und das ist fortgesetzt wie eine Renaissance völkischen Denkens, was durchaus auch an vielen Stellen Anleihe zur NS-Ideologie hat. Das sind Riesenaufgaben, aber ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, leider muss man sagen, weil man hätte schon vormals, schon die letzten Jahre sicherlich dort umsteuern können. Aber wann, wenn nicht jetzt, irgendwie sollte es eine öffentliche, gesellschaftliche Diskussion geben über die zwei klaren Aussagen, die endlich akzeptiert werden müssen. Rassismus tötet und jeder rechten Hetze folgt die Tat. Nicht umsonst war das Motto des NSU Taten statt Worte und deswegen müssen wir auch gegen alle, die in diesem Sinne reden, genauso entschieden vorgehen wie die, die zur Gewalttat schreiten.
So sind wir hier in den Antifa-News dabei angekommen, über Folgen aus dem Mordfall Walter Lübcke zu sprechen. Neben einer aufmerksamen Verfolgung und Kommentierung der weiteren Ermittlungen muss es auf jeden Fall darum gehen, dass Nazis und rechtsterroristische Täter nicht ohne Konsequenzen davonkommen. Und damit kommen wir wieder beim Anfang an, bei der ausgebliebenen Aufklärung und Zerschlagung des NSU-Komplexes. Konsequenzen sind dabei nicht nur eine Frage von Strafverfolgung, sondern auch einer gesellschaftlichen Reaktion. Hier noch einmal David Bickrich.
Natürlich beobachtet auch eine Neonazi-Szene sehr aufmerksam die gesellschaftlichen Reaktionen. Und es ist schon relevant, ob und wie sich gesellschaftliche, politische, kulturelle Repräsentanten mit dem Umstand des Rechtsterrorismus auseinandersetzen, dazu kritisch verhalten, eine Reflexion einfordern, eine gesellschaftliche Debatte einfordern, sich auch zugunsten der Betroffenen positionieren oder ob das eben nicht geschieht. Und dort, wo das nicht oder nur halbherzig geschieht, ist das ja auch so etwas wie eine Signalwirkung an die Täterstruktur, also an das Milieu der Täter, die sagen, offenkundig, jedenfalls schließen sie das daraus, gibt es in der Gesellschaft keinen breiten Widerstand, wenn es zu solchen Taten kommt. Und diese Diskussion darüber, also wie damit umgegangen wird, die beginnt vielleicht jetzt, vielleicht dauert sie aber auch nur wenige Tage, was schwierig wäre, genauso schwierig, wie wenn aus den vorhergehenden politischen Debatten beispielsweise um den Themenkontext NSU so überhaupt nichts übrig geblieben wäre.
Das waren die Korax Antifa News, wie immer nachhörbar auf freie-radios.net. Dann bis nächste Woche.